ARD. Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Baseball-Marketing-Fails.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Fernsehfilm Das Millionenspiel.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen zu Too Many Tabs, dem Podcast in der ARD Audiothek. Der Herbst ist da.
Es ist cozy time. Es ist Herbst.
Und die Tabs müssen weiterhin geschlossen werden. Sie flattern im Wind.
Ja, wie die bunten Blätter.
Ja, fallen sie von den Bäumen.
Und wir kehren sie zusammen. Auf Igel drauf, für kleine Häufchen für Igel.
Wir sind im Prinzip die Igel, die sich in den Tab-Häufchen eingebuddelt haben.
So machen wir das.
Das ist ein schönes Bild.
Ach, es ist sehr herbstlich gerade wirklich. Es ist ein bisschen nieselig, die Blätter werden langsam bunt und ich muss Steuererklärung machen.
Uff.
Och, ja, langweilig. Ja. Ich komme gerade... ja, deswegen bin ich jetzt so ein bisschen mit so Steuer-Energy, komme ich jetzt hier gerade in den Podcast. Aber ich habe einen Trick, wie es einfacher wird. Ich habe mich ein bisschen selbst gegaslightet, zum Spaß bei der Steuererklärung. Willst du den hören?
Ja, gerne. Den brauche ich, den Tipp.
Und zwar habe ich mir den Soundtrack von Sherlock Holmes angemacht und dabei so getan, als wäre ich ein Detektiv, der die ganzen Zettel zusammen hier tackern muss und gucken muss, wo jetzt hier welche Betriebsausgabe wurde.
Oh, eine Betriebsausgabe. Da war ich ja essen.
So.
Das kann ich absetzen.
Genau.
Ah, und da vorne
habe ich mich gefühlt.
Taxifahrt beruflich.
Habe ich mich gefühlt wie Benedict Cumberbatch.
Ja, Hammer. Und das hat geholfen.
Hat geholfen. Hat ein bisschen Spaß gemacht, ja. Man kann dann so ein Spiel daraus machen.
Schön, selbst verarsche.
Ja.
Das werde ich auch machen, demnächst mal gucken. Was hältst du von Der Teufel trägt Prada beim Wäschefalten?
Auch gut.
Da kommt einem die Wäsche direkt irgendwie besser vor, glamouröser vor.
Man kann sich jetzt für sämtliche unangenehmen Aufgaben, die man so bewältigen muss, immer
den passenden Soundtrack.
Toll.
Klar.
Warum haben wir das noch nie so gemacht? Naja.
Weiß ich auch nicht.
Apropos passender Soundtrack, ist das nicht eine fantastische Überleitung?
Apropos Song.
Haben wir was zu verkünden?
Wir dürfen was verkünden.
Wirklich?
Was uns sehr, sehr glücklich macht und euch hoffentlich auch.
Ich bin aufgeregt.
Es gibt einen neuen Song. Es gibt einen Song für unsere Tour, für die Vampir-Piraten von Atlantis-Tour.
Die ja am 9. Oktober in Rösrath startet.
Oh, ja.
Ist schon ausverkauft. Ein paar andere Städte sind noch nicht ausverkauft. Gibt noch einige kleine
Kleiner
Tickets.
Hinweis.
Aber egal. Jetzt erstmal Song. Okay, also wir haben einen Toursong.
Der kommt jetzt schon diese Woche Freitag raus.
Weil Freitag ist ja Release Day. Ist ja klar, wir releasen an den gleichen Tagen, wo alle anderen Music Artists auch releasen.
Ja, klar.
Klar, da kennen wir nichts.
Und der Song wird heißen, sollen wir das schon verraten?
Sollen wir schon?
Ja, komm.
Shadow of the Sea. Und auch der Song wird natürlich unter dem Motto Die Vampirpiraten von Atlantis laufen. Und wir dachten, vielleicht wäre es cool, wenn wir den Song diesmal vor der Tour schon releasen, weil dann könnt ihr schon vielleicht die Texte mitsingen, wenn wir dann da hier das dann da zum
wir
Besten geben.
Wir sind super
geben.
Aufgeregt, weil also wir hoffen, es gefällt euch. Wir hatten sehr viel Spaß dabei, den Song aufzunehmen. Das haben wir zusammen gemacht mit unserem Producer.
Ja, wir haben einen Producer. Natürlich, wir haben einen Music Producer, weil wir sind Music Artists.
He's like a producer from like Cologne Ehrenfeld and he's called June.
He's called June from Ehrenfeld.
Yeah, check him out. Check June out.
June, the producer from Shadow of the Sea.
Yes.
Ja, also wir sind sehr gespannt und ich kann so viel verraten, ich werde rappen.
Ja.
Das kann ich sagen, mehr aber auch nicht.
Ich sag noch nicht, was ich mache.
Ja, genau, wir sagen das noch nicht. Hört doch gerne mal rein am Freitagabend um 0 Uhr wahrscheinlich, ne?
Das weiß ich nicht genau, wie die da ihre Musik releasen immer.
Auf
die
Spotify.
Leute, wahrscheinlich.
Also
ich finde es am Freitag, wir sind mega aufgeregt und wir freuen uns drauf und wir hoffen, es gefällt
euch.
Hört
den gerne und wir freuen
uns. Streamt den fleißig überall.
Streamt den, wir freuen uns über Feedback und wenn ihr das postet und euren Freunden spielt oder wenn ihr einen Autoscooter habt oder so auf dem Jahrmarkt.
Ja, bitte.
Dann,
dass ihr da traut.
Ballert da doch mal bitte Shadow of the Sea. Das wäre toll.
Ja.
Das würde ich sehen. Ist auch ein Song für einen Autoscooter diesmal.
Und von Breakdancer auch. Generell
ja, Breakdancer
für den Rummel.
Auch. Das ist ein Song für den Rummel.
Oh.
Okay. Ich habe das Gefühl, eine Sache müssen wir noch besprechen, Caro, bevor wir in unsere Tabs gehen. Und zwar habe ich gerade auf dem Weg zur Aufnahme 6.30 gehört und da wurde auch nochmal diese ganze Jimmy Kimmel-Causa besprochen, der ja jetzt wieder da ist. Das sind jetzt die neuesten Nachrichten. Innerhalb von einer Woche. Letzte Woche haben wir noch über die Disney-Adults gesprochen und warum Disney ein problematischer Konzern ist. Zack, ein paar Tage später haben sie Jimmy Kimmel abgesetzt, aber mittlerweile
er ist wieder da.
Schon wieder zurückgeholt. Also die Ereignisse überschlagen sich und das ist natürlich etwas, was uns auch beschäftigt, weil das einfach natürlich, also braucht man gar nicht drüber reden, ist ein immenser Eingriff auf die Meinungsfreiheit, überhaupt die ganze Kunstform.
Wegen eines harmlosen Witzes.
Der Witze und der Comedy, das ist schon einigermaßen erschreckend.
Es ist sehr erschreckend und sehr düster. Gerade wenn man selber irgendwie in diesem Bereich arbeitet, hittet es nochmal sehr, was da letzte Woche abging. Ja, Jimmy Kimmel ist zurück. Hoffentlich bleibt er da.
Faschismus nochmal abgewendet. Gerade so, Die Kuh vom Eis gezogen hier in den USA. Ja, nee, also das sind Verhältnisse, die möchte ich in Deutschland nicht haben. Also ich habe da wirklich Angst vor, wie das dann in einigen Jahren vielleicht so aussehen kann, auch bei uns. Ja. Also diese Nachrichtenlage trage ich schon mit durch den Tag die ganze Zeit. Deswegen
auf jeden Fall.
Müssen wir das hier auch mal kommunizieren und loswerden. Das fuckt wirklich immens ab.
Und zum Thema Nachrichtenlage, das ist übrigens auch unser Cross-Promo-Tipp der Woche, der Podcast 6.30, der News-Podcast. Ich höre den gerne morgens beim Duschen. Um immer top informiert in den Tag zu starten.
Höre ich auch wirklich gerne immer
ich
mal.
Auch.
Habe ich wirklich da die Jimmy Kimmel Sachen gehört.
Also ist ein super Podcast.
Große Empfehlung.
Knackig, übersichtlich, man ist direkt gebrieft für den Tag. Den legen wir euch ans Herz diese Woche als kleine Cross-Promo-Empfehlung. Findet ihr auch in den Shownotes, haben wir für euch hinterlegt unter 0630.news. 0630.news. Da findet ihr den.
So. Okay, so, wir sind aber nicht abgesetzt bisher, beziehungsweise waren eine Woche abgesetzt und jetzt sind wir wieder da mit neuen Tabs.
Ja, jetzt geht's in die Tabs.
Jetzt muss aber vorsichtig sein, was man sagt jetzt heute.
Ja, gleich vorneweg, Miguel, wie du weißt, ich habe gar nichts am Hut mit so Baseball.
Nur wenn Hymnen gesungen werden. Dann ja.
Dann ja, aber so mit der Sportart an sich bin ich nicht so richtig vertraut.
Ich auch nicht, das ist das mit dem Schläger, ne?
Ja, da beziehe ich mein Wissen ausschließlich aus so Highschool-Filmen, alles was Baseball betrifft. Ich glaube, es ist im Prinzip Brennball, nur im Stadion, aber ich bin mir auch nicht sicher. Aber was ich spannend finde, sind Großveranstaltungen. Und Großveranstaltungen, wo Dinge schief gehen. Und da bin ich im Internet immer mal wieder auf solche Fälle aus der US-Geschichte gestoßen, die in Zusammenhang stehen mit Baseball oft und mit großen Marketingaktionen bei solchen großen Sportveranstaltungen wie Baseballspielen. Also so kleine oder auch große Marketing-Gag-Ideen, die Leute anziehen sollen und den Stadionbesuch schmackhaft machen sollen, aber kolossal nach hinten losgehen. Die erste Aktion ist die 10 Cent Beer Night.
Mhm.
Übersetzt die 10 Cent Biernacht.
Danke.
Gerne. Das war eine Marketingaktion im Rahmen eines Major League Baseball Spiels zwischen dem Gastgeber Cleveland Guardians. Die mussten sich umbenennen vor ein paar Jahren nach zunehmender Kritik. Der ursprüngliche Teamname fing mit I an. Könnt ihr euch denken. Und die haben am 4. Juni 1974 gegen die Texas Rangers gespielt. Und der Clou war, das Spiel wurde damit beworben, alle, die kommen ins Stadion, kriegen Bier für 10 Cent. Angeblich mit der Einschränkung Höchstmenge von 6 Bechern. Aber auch wenn man 6 Becher Bier trinkt, 350 Milliliter, ist das ja schon mal nicht wenig. Und vor allem ist der Anreiz, sehr viel Bier zu trinken, recht hoch, wenn es 10 Cent kostet. Vorausgesetzt natürlich, man trinkt Alkohol.
Also da wurden jetzt die Leute gelockt ins Stadion, haben sich hier Tickets gekauft, um dann möglichst viel Bier zu trinken. Die waren jetzt gar nicht per se in erster Linie interessiert an diesem Spiel.
Ich glaube, das waren schon Fans, die interessiert waren, aber es gab eine kleine Vorgeschichte dazu, nämlich haben diese beiden Teams sich 6 Tage zuvor bereits eine Schlägerei geliefert. Deshalb hofften halt die Verantwortlichen, die Vereinschefs und so weiter, auf volle ZuschauerInnenränge bei diesen Baseballspielen und dachten, das kriegen wir bestimmt hin mit dieser billigen Bieraktion. Also die Stimmung war maximal angespannt. Die waren schon aufgeheizt, diese beiden Lager, und haben dann dort in diesem Stadion billiges Bier in rauen Mengen erhalten.
Gute Idee.
Perfekte Idee. Es kamen 25.134 ZuschauerInnen, doppelt so viele wie sonst üblich waren, der normale Schnitt. Und Überraschung, es war für viele jetzt ein verlockendes Angebot. Und Überraschung, sie haben sich sofort dran gemacht, sämtliches Bier leer zu trinken. Auch Überraschung, diese geplante Ausschankbegrenzung konnte nicht eingehalten werden, weil Mayhem wirklich losgebrochen ist und die Leute diese Bierstände gestürmt haben. Und es saß eine große Anzahl extrem besoffener Menschen einfach in diesem Stadion. Und die Situation ist sehr schnell gekippt. Leute haben angefangen, ins Spielgeschehen einzugreifen, haben Sachen geworfen, sind aufs Spielfeld gerannt. Es gab nicht einen Flitzer, sondern es gab um die 10 Flitzer in einem Spiel. Die Leute haben randaliert und sich ausgezogen. Das war der Grad von besoffen sein. Erstaunlicherweise haben sie das Spiel recht lange durchgezogen. Bis zum 9. Inning, was auch immer das heißt. Ich habe keine Ahnung. Und Texas lag vorne. Inzwischen haben diese betrunkenen Fans aber angefangen, wie gesagt, die Gegner zu bewerfen mit Golfbällen, Stein und allem, was sie so in die Finger bekommen haben. Einige haben sogar ihre Stühle rausgerissen, auf denen sie saßen, ihre Sitzschalen, und sind damit aufs Spielfeld gerannt. Es war wirklich, es war komplett Randale. Und es soll wohl einen Moment gegeben haben, wo ein Cleveland-Fan eben einem Spieler der Rangers eine Kappe vom Kopf gerissen hat. Daraufhin hat der Rangers-Manager seinen Ersatzspieler von der Bank aufgefordert: Nehmt eure Schläger und beschützt eure Teammitglieder gegen diese aufgestachelte, besoffene Meute. Und dann haben die angefangen, sich zu prügeln. Es gab eine Massenschlägerei aufgrund dieser herrlichen Idee: Wir machen einfach eine 10-Cent-Beer-Night und having a party.
Strategie aufgegangen, würde ich sagen. Komplett Aufmerksamkeit auf dieses Geschehen gelenkt.
Ja, lustige Idee, traurige Bilanz, sehr viele Verletzte. Es gibt davon nur wenig Bewegtmaterial, leider. Aber hier kriegst du so einen kleinen...
Leider, wolltest du jetzt nur sehen, wie
ja, ich wollte das schon mal
den Schädel
sehen.
Eingeschlagen bekommt.
Nee, aber was da so... Die Stimmung, das würde ich schon mal gerne sehen. Und die Flitzer. Aber ich zeig dir mal, für so einen kleinen Eindruck.
Also viele Menschen auf dem Platz, die wild umherrennen.
Ja, und beide Lager mit Holzschlägern bewaffnet. Sie waren unkontrollierbare Bestien, urteilt ein Zeitzeuge. Sowas habe ich bisher nur im Zoo gesehen. Ebenfalls ein Zuschauer, der dort war, hat später gesagt: Ich kam mit $2 in der Tasche. Sie können sich's ausrechnen. Ja, keine gute Idee. Ebenfalls eine ungute Werbeidee war die der Los Angeles Dodgers. Die hatten 1995 die fabelhafte Idee, ihren Fans beim Stadionbesuch einen kostenlosen Baseball zu schenken. Und da sitzen dann jetzt 53.361 ZuschauerInnen mit starken Emotionen und jeweils einem Ball in der Hand. Da kann man sich auch denken, was dann passiert ist. Oh, they gave away autographed balls tonight. And now they're showering into right field. From the field, Bob Davidson calls the players in, apparently calling the game. Tommy tries to calm the undisciplined fans. Brian Jordan argues with some of the Dodgers. Also undisciplined fans und Bälle, die durch die Luft fliegen, hätte man sich auch denken können. Aber diese beiden Happenings waren jetzt noch nichts gegen das, was 1979 passiert ist, in der Disco Demolition Night. Und zwar war es ja so, dass sich Mitte der 70er Jahre ein neues Musikgenre entwickelt hat: Disco. Erste Disco-Hits waren zum Beispiel der hier von 1974. Everybody was Kung Fu fighting. Those kids were fast as lightning. Ja, und spätestens hier. Mit den Bee Gees und vor allem nach dem Film Saturday Night Fever von 1977 war man komplett im Disco-Fieber angekommen. Viele US-Radiosender sind mit dem Hype mitgegangen und haben ihr Musikprogramm komplett auf Disco-Musik umgestellt. Zum Beispiel gab es einen sehr unbekannten eigentlich Rock-Radiosender in New York, der dann zu Disco-Musik gewechselt hat und auf einmal einer der beliebtesten Sender des Landes geworden ist. Und andere Rocksender haben das eben mitbekommen, diesem Beispiel gefolgt und haben sich auch umgestellt von zum Beispiel Rock auf Disco only, weil der Hype war riesig. Und das schmeckte jetzt nicht allen. Zum Beispiel wurde ein Rock-DJ namens Steve Dahl von seinem Radiosender in Chicago entlassen, weil auch sein Sender jetzt keinen Bock mehr hatte auf Rock, sondern auf Disco. Und dieser Rock-DJ hat dann bei einem anderen Radiosender eine Gegenbewegung gegründet, eine Anti-Disco-Bewegung. Und das Motto war: Disco sucks. Da dachte sich jetzt der Sohn vom Eigentümer des Chicagoer Baseballclubs, Chicago White Sox, das ist doch geil, das können wir doch als Marketing machen, bei unserem Spiel. Also alleine das zusammenzubringen, ist wirklich, es macht gar keinen Sinn.
Was ich mich die ganze Zeit eh frage, ist, warum passieren diese Dinge ausgerechnet bei Baseball?
Ich glaube, bei Football passieren auch Sachen, aber irgendwie sind das die krassesten.
Okay, ist ein merkwürdiges Phänomen.
Ja, und der hat sich jetzt gedacht, dieser Rock-DJ, dieser Steve Dahl, dieser gescheiterte Rock-DJ von der Gegenbewegung, der macht immer so eine geile Aktion, wo der so Disco-CDs zerstört. Und da dachte er sich, komm, das machen wir auch im Stadion.
Im Stadion?
Auf dem Spielfeld. Und zwar sprengen wir die.
Why?
Warum auch immer.
Why?
Why? Und dann haben sie dazu aufgerufen, dass jeder Fan, der zum Spiel kommt und eine Disco-Platte mitbringt, für 98 Cent reinkommt. Und dann dachten die sich, ach ja, da kommen ein paar. Sie haben mit 35.000 gerechnet, so 15.000 mehr als normalerweise. Stattdessen kamen mehr als 60.000 ZuschauerInnen mit Disco-CDs in der Hand, von denen gar nicht alle reingelassen werden konnte. Die haben dann teilweise versucht, mit Leitern und Strickleitern die Mauern vom Stadion zu erklimmen, um zu dieser Veranstaltung zu gelangen. Es ist wie so ein Hype ausgebrochen um diese weirde Veranstaltung mit so einer ganz komischen Idee, die nichts mit Baseball zu tun hat. Und es gab also sehr viele Leute, viel zu viele Leute mit viel zu vielen CDs, viel mehr als eingeplant und benötigt, was dazu führte, dass die CDs schon während des Spiels von den Rängen geworfen wurde wie so Frisbees, was auch wehtun kann, wenn man sowas abkriegt. Ja, vielleicht auch, weil jetzt Rocker, die prinzipiell Bock haben, CDs zu zerstören, auch nicht gerade die ausgeglichensten Menschen sind, die man gerne in Massen in einem Stadion versammelt haben will. Und sie haben diese Aktion trotzdem weiter durchgezogen und die gesammelten Platten in eine Holzkiste gepackt, mit Sprengstoff gefüllt und diese unkontrollierbare Menge noch mehr angeheizt, jetzt kurz vor der Explosion. Und ja, und dann ist das passiert.
The rest was unplanned. Fans stormed out onto the field in the thousands. Disco records were hurled like frisbees. Bonfires were set. Bottles were thrown. The batting cage was torn down and destroyed. Fistfights broke out. White Sox players had to be locked in their clubhouse for their own protection.
Siehst du, das brennt. Das brennt auf dem Platz.
Sie lernen es aber auch nicht.
50.000 Menschen strömen auf das Spielfeld, bewerfen sich mit Gegenständen. Es ist einfach angeheizt worden. Diese Situation, wir hassen alle Disco.
Ja, sie haben es ja provoziert, dass
und
das eskaliert.
Und sprengen das in die Luft, aber mit 60.000 Leuten, die da aufs Spielfeld rennen und dann Spieler, die eingeschlossen werden müssen, da haben sie, glaube ich, nicht mitgerechnet. Das ist schon extrem nach hinten losgegangen. Man fragt sich halt einfach, why? Ein riesen Why? Was hatte das mit was zu tun? Und es kam bei vielen auch nicht gut an. Der Veranstalter davon, dieser Mike Wieck, musste den Verein verlassen, hat dann wohl auch erstmal viele Jahre keine Anstellung im Bereich Baseball mehr gefunden. Und dazu kommt ja auch noch die Komponente, dass viele KritikerInnen diese Veranstaltung als rassistisch und homophob empfunden haben, weil Rock ist ja eine Musik, die traditionell eher mit weißen Artists konnotiert ist. Und im Bereich Disco gab es eben viele schwarze KünstlerInnen und POC, die extrem erfolgreich waren. Nimm zum Beispiel Donna Summer oder Gloria Gaynor oder Barry White. Der schwarze Musiker und Produzent Nile Rodgers hat sogar diese Veranstaltung mit der Bücherverbrennung durch die Nazis verglichen.
Oh krass, er ist der von Get Lucky. Er ist schon ewig im Geschäft und hat auch noch in den letzten Jahrzehnten immer noch Banger rausgehauen.
Ja, dann kannst du mal sehen, wie große Kreise das gezogen hat. Dieses sinnlose Happening in diesem random Baseballstadion, dass es eine riesen Kontroverse noch drum gab. Andere glaubten dann nicht, dass es einen rassistischen Hintergrund hatte und meinten, dieser Steve Dahl ist einfach ein Trottel. Und er hat natürlich die Vorwürfe zurückgewiesen. Aber alles in allem ist es wirklich eine komplette Plem-Plem-Idee und so absurd, dass das mal einfach so stattgefunden hat und jemand dachte, das ist doch eine geile Idee, lass das mal machen. Da hatte ich dann irgendwie auch keinen Bock mehr, mir noch mehr anzugucken. Und das war es jetzt zu Baseball, Sport, Marketing, gone wrong. Und ich schließe meine Tabs.
Diese Tabs gehören auch geschlossen jetzt für heute. Ich hatte in dieser Woche extrem viele Tabs offen zu einem alten deutschen Fernsehfilm, der einen Skandal nach sich gezogen hat. Und zwar handelt es sich um den Film Das Millionenspiel und der wurde ausgestrahlt am 18. Oktober 1970 bei unserem Heimatsender der ARD. Und ich bin gerade total obsessed mit allem, was damit zu tun hat und habe mich tief eingelesen in die Materie, weil es extrem fascinating ist. Der Film war extrem ahead of its time und sehr visionär und ich werde dir jetzt alles darüber erzählen. Das das okay?
Okay.
Dafür haben wir uns hier heute getroffen.
Ich kann auch nichts anderes sagen.
Genau, wir sind ja jetzt hier nun mal in der ARD gefangen, da schließen wir immer unsere Tabs, dafür sind wir ja da. Ne? Also erstmal, worum es geht. Ich hole dich mal ins Boot. In dem Film wird eine fiktionale Spielshow inszeniert, in der ein Kandidat mit dem Namen Bernhard Lotz über mehrere Tage vor drei laufenden Auftragsmördern flüchten muss und unbeschadet in ein Fernsehstudio gelangen soll. Und wenn er das schafft, während dieser 7 Tage, während er da unterwegs ist und in dieses Studio soll, nicht erschossen zu werden, bekommt er 1 Million Mark.
Das ist die fiktive Show.
Ja.
Er darf nicht sterben. Und dann kriegt er 1 Million. Und diese Auftragsmörder verfolgen ihn mehrere Tage.
Mehrere Tage. Also der Kandidat muss täglich mindestens eine von insgesamt 10 Stationen durchlaufen. Mhm. Und innerhalb dieses fiktiven Konzepts wurde eben auch dieses fiktive Publikum dazu aufgerufen, ihn entweder zu verraten oder zu unterstützen. Mhm. Also es wurde mehr oder weniger erzählt, da läuft jetzt einer von Kameras begleitet durchs ganze Land, könnte eventuell an deine Tür klopfen und dann kannst du entscheiden, gewährst du dieser Person Unterschlupf oder verpfeifst du den?
Also der musste wirklich draußen unterwegs sein. Er konnte jetzt nicht sagen, ich schließe mich ein, weil da findet mich kein Auftragsmörder. Nee,
der hatte so Stationen, wo er hingelangt.
Er musste von da nach, von A nach B kommen, genau. Und durfte dabei nicht sterben. Das war die Prämisse.
Das war die Prämisse, okay. Dieser Sendung, die in diesem Film dargestellt, mhm, wird. Er wird natürlich von Kameras verfolgt. Und wenn er erschossen wird, bekommt der Killer 120.000 Mark. Mhm. Und das soll natürlich möglichst vor laufender Kamera geschehen. Also du merkst schon, es ist eine zynische und dystopische TV-Satire, die so ein Side-Eye auf das Privatfernsehen gegeben hat, was es aber zu diesem Zeitpunkt in Deutschland noch gar nicht gab, sondern gerade so ein neues Phänomen in den, mhm, USA war. Also der Film hat im Prinzip schon diese Entmenschlichung, die wir heute in Reality-Formaten und die hoch und runter genudelte Kritik an diesen Formaten schon 10.000 Mal gehört haben, hat dieser Film schon 1970 unternommen, hat da auch so längere Werbeunterbrechungen gezeigt, die es eigentlich so zu der Zeit im deutschen Fernsehen noch gar nicht gab, und hat so diesen Wettkampf um Quoten, den es zu dieser Zeit, weil es noch erst 2 Sender gab, auch noch nicht gab, okay, auch schon so unter die Lupe genommen. Also alles sehr visionär und so ein bisschen deutsche Black Mirror und Squid Game, so in die Richtung.
Okay.
Aber halt eben weit bevor es das alles gab. Da war, mhm, Deutschland gerade erstmal so in der Willy Brandt-Ära.
Und der Modus war wirklich eine Spielshow die ganze Zeit, da war es eine Art Doku, wo man jetzt diesen Flüchtigen begleitet hat.
Ja, das ist jetzt das Interessante. Ich habe mich, bevor ich den Film geguckt habe, tatsächlich erstmal eingelesen. Und das Erste, was man über diesen Film so zu finden kriegt, ist so Schlagzeilen, dass ein Großteil der Zuschauer damals diesen Film ernst genommen hat und dachten, das wäre eine tatsächliche neue Fernsehshow, in der jetzt jemand erschossen wird. Dann gab es natürlich da diverse Reaktionen, entweder Leute, die sich beschwert haben, aber auch viele Leute, die sich beim WDR beworben haben, bei der nächsten Folge dann selber der Kandidat sein zu wollen, der sich erschießen lassen will für 1 Million Euro. Oder
what?
Eben nicht, also quasi dem entwischen will. Ja, das hat natürlich für immense Furore gesorgt.
Ja, das erinnert mich ein bisschen an hier War of the Worlds Hörspiel, was ja am Radio lief, und dann dachten Leute, die das gehört haben, es ist wirklich War of the Worlds und Alien-Angriff und so weiter.
Hatten wir in der letzten Halloween-Folge, glaube ich,
besprochen. Also da haben Leute das auch ernst genommen, was sie da gesehen haben.
Genau, und jetzt habe ich mir den Film tatsächlich angeguckt und war dann doch überrascht, wie schnell man merkt, dass das alles eine Inszenierung ist, mhm, weil es da auch Zeitsprünge drin gibt, es auch immer so Schnitte in die Regie gibt, wie die dann mit dem Kandidaten telefonieren. Also es ist alles so ein bisschen schon fiktional angehaucht, aber trotzdem haben die Macher auf eine sehr authentische Darstellung dieser Fernsehshow irgendwie gesetzt, die halt innerhalb dieses fiktionalen Dramaturgiebogens, mhm, eingespannt ist. Das heißt, wenn man da jetzt das nicht komplett verfolgt und so Details und auch Formulierungen nicht mitbekommt, weil man zwischenzeitlich in der Küche ist oder zu spät eingeschaltet hat oder wie auch immer.
Also man quasi immer reinskippt in diese Show-Situation, dann könnte man doch denken.
Ja, und vielleicht noch nicht 1000 andere dieser Formate, die, ja, das dann später gemacht haben, ja, schon gesehen hat, ist man da vielleicht schneller mal drauf reingefallen.
Mhm.
Also das muss auf jeden Fall etwas mit der Machart, die hier der Drehbuchautor Wolfgang Menge, der übrigens auch Ein Herz und eine Seele mit Ekel Alfred gemacht hat, und dem Regisseur Tom Tölle zu tun haben. Die beiden haben nämlich penibel darauf geachtet, dass es so super authentische Fernsehmomente gibt, die einfach, in Klammern für die damalige Zeit, sehr echt gewirkt haben. Die Sendung hat beispielsweise pünktlich um 20.15 Uhr angefangen, nach der Tagesschau mit einer damals noch üblichen Fernsehsendung. Fernsehansagerin.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Trans-Europa TV und der Stabilelite Trust, der Konzern Ihres Vertrauens, begrüßen Sie zum letzten Spieltag des Millionenspiels und weisen noch einmal auf das große öffentliche Finale am heutigen Abend mit dem Schlusseinlauf unseres Kandidaten hin. Sollte der Kandidat jedoch vorzeitig den Tod finden, so erwartet Sie ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm mit vielen beliebten Künstlern.
Ja. Also das war die Fernsehansagerin.
Sollte der Kandidat den Tod finden, dann machen wir weiter mit guter Unterhaltung.
Also sieht erstmal echt aus, aber es werden auch jetzt schon in dieser Fernsehansage Sachen gedroppt, die eigentlich klar machen, dass das nicht echt ist, sondern Fiktion. Also erstmal läuft die Sendung am Abend und die Ansagerin sagt guten Morgen. Dann wird ein fiktionaler TV-Sender namens Trans-Europa TV genannt. Und natürlich der Major-Hint, dass heute bereits das Finale einer Sendung läuft, die angeblich schon mehrere Folgen hat, die aber nie vorher ausgestrahlt wurden.
Das lief abends. Ich habe gedacht, vielleicht lief das wirklich jetzt morgens als Teaser für abends, aber wenn sie nach der Tagesschau sagt, guten Morgen,
genau, hätte man da auch schon drauf merken. Ja. Okay. Also wenn man aufpassen würde, hätte man das schnell entlarven können, aus heutiger Sicht sowieso. Aber trotzdem haben sie eben so Elemente eingebaut, dass es sehr authentisch gewirkt hat, wie eben diese Fernsehansage oder auch die Besetzung. Die Show wurde nämlich dann moderiert von Dieter Thomas Heck, der ja damals auch ein großer, bekannter Fernsehmoderator war, bekannt aus der ZDF-Hitparade, und alteingesessene Too Many Taps-HörerInnen kennen ihn natürlich auch noch von dem Satz beim Deutschen Fernsehpreis.
Herr Heck, ist die Überraschung gelungen?
Ja, ist gelungen. Ich habe bloß einen wahnsinnigen Durst.
Der war das mit dem wahnsinnigen Durst. Und der hat die Rolle des Moderators verkörpert unter einem anderen Namen. Aber sein Auftreten war nicht an eine neue Rolle angeknüpft, sondern er hat es so moderiert, wie Dieter Thomas Heck ebenso die ZDF-Hitparade moderiert hat.
Herzlich willkommen zur 15. Folge des Millionenspiels. Das, meine Damen und Herren, war wie immer das Millionenballett, The Million Dancers, ganz gleich, wie Sie es möchten. Und das, was Sie eben gesehen haben, das war die Situation heute Morgen gegen 7 Uhr. Meine Damen und Herren, die letzten Stunden des Millionenspiels verbringen wir wie immer live in einer der größten deutschen Städte. Diesmal in einer Stadt, und jetzt haben Sie keine Angst, dass ich mit Ihnen ein Städtequiz machen möchte. Die Stadt liegt zwischen dem Wiehengebirge und dem Teutoburger Wald.
Ja, bla bla. Also wenn man da erst einschaltet, kann ich schon verstehen, dass man denkt, das ist eine echte Fernsehshow. Mhm. Also er steht da vor einem Live-Publikum in einem Fernsehstudio mit einer riesigen Leinwand, auf der man dann eben diese Verfolgungsjagd sehen kann. Und es wurde auch immer wieder zu Außenreportern geschaltet, die alles wie so Sportmoderatoren kommentiert haben oder sogar Menschen auf der Straße zu ihrer Meinung zu dieser Sendung gefragt haben.
Wissen Sie, wer Bernhard Lotz ist?
Ja, sicher, aus dem Millionenspiel, der Gejagte.
Haben Sie das Millionenspiel regelmäßig verfolgt?
Ja, ich habe alle Sendungen bisher gesehen und bin sehr interessiert.
Ja, natürlich, man hört überhaupt nichts anderes, aber ich finde, auch eine Million rechtfertigt solche Geschichte nicht.
Ja, ich habe es ja leider nicht von Anfang an gesehen, aber es ist ja hochinteressant.
Das könnte doch Ihr Sohn sein.
Ach, weiß ich nicht. Diesbezüglich ist es nicht mein Typ, da hätte ich ihn angesprochen.
So, und diese Szene ist besonders interessant, weil da mehrere Leute auf der Straße interviewt wurden, aber nur drei davon gecastet und gebrieft waren. Der Rest waren alles echte Menschen auf der Straße. Und die haben denen dann einfach das Mikrofon unter die Nase gehalten und die haben dann irgendwas dahergebrabbelt, obwohl sie die Sendung gar nicht gesehen haben.
Die mit dem Sohn gerade improvisiert.
Ich weiß nicht genau, wer leider. Aber also da kommen, glaube ich, 7 oder 8 Leute zu Wort, wovon nur 3 Leute SchauspielerInnen waren. Und das hat hier der Regisseur auch nochmal in einem Interview erzählt.
Wir haben, glaube ich, 3 Komparsen genommen und jeweils einen richtigen Reporter. Mit diesen 3 Komparsen haben wir sozusagen angefüttert. Die wussten Bescheid, denen habe ich gesagt, ein bisschen, was sie reden wollen. Und dann blieben Leute stehen. Und die haben über dieses Produkt, das es nicht gibt, geredet. Und da ist mir klar geworden, wie manipulierfähig Menschen sind.
Interessant.
Also da wurden Leute richtig reingetrickst. Mhm. Dann gab es während dieser Show auch immer wieder Show-Einlagen zwischen den Jagdszenen, so Tanzperformances und so. Aber eben alles nicht so wirklich in Echtzeit. Und es gibt Zeitsprünge in der Erzählung. Und darum ist es mir wirklich schleierhaft, wie man das tatsächlich glauben konnte. Das Ganze wurde dann auch unterbrochen von so Fake-Werbung, die auch wirklich authentisch ausgesehen haben. Fast so frauengoldartige Clips, daran hat mich das sehr erinnert. Und dann wieder Interviews mit dem Kandidaten dazwischen.
Sie wissen, meine Damen und Herren, dass Lotz heute am 7. Tag seiner Flucht eines seiner härtesten Abenteuer zu bestehen hatte. Die Köhlerbande war ihm ganz dicht auf den Fersen und in der Tat machte er einen sehr mitgenommenen Eindruck. Herr Lotz, wie fühlen Sie sich?
Gut wäre geprahlt.
Ja, Sie haben eine Handverletzung. Glauben Sie, dass sie das beeinträchtigen wird?
Ach, das ist nicht der Rede wert. Wenn es dabei bleibt.
Na okay, also allein dieses gesetzte Interview jetzt, das wirkt für mich jetzt schon einfach nach einer Filmszene und sehr wenig mit, wir sind gerade live irgendwo unterwegs und halten wir das Mikro kurz hin und fragen, wie es ihm geht.
Ja, man merkt das total.
Total, ja, ja.
Wenn man es vorher weiß und wenn man sich dann noch ein bisschen damit auskennt, wie so Filme gemacht werden und funktionieren, dann erst recht, ja. Trotzdem werden immer wieder diese gesetzten Interviews reingeschnitten, sowohl mit dem Gejagten als auch mit den Jägern. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob du erkennst, wer diesen Jäger spielt.
Wie lange, Herr Köhler, arbeiten Sie schon zusammen?
Die Hallervorden.
Bitte. Schon ein paar Jährchen. Und sind zufrieden?
Palim.
Aber mit dem Ablauf des Geschehens in dieser Woche können Sie ja nicht so ganz zufrieden sein.
Wieso nicht?
Es ist gewissermaßen kurz vor Mitternacht und Sie haben Lotz noch nicht erwischt. Wären Sie nicht ein bisschen nervös?
Überhaupt nicht. Wir haben mit der Jagd ja noch gar nicht richtig angefangen.
Du hast natürlich vollkommen recht. Es ist Didier Hallervorden vor dem Durchbruch als Komiker und hier als N-Word-Dropper Number One in der ARD. Also er hat einen der Jäger gespielt, bevor er berühmt wurde, der Köhler-Bande, wie sie heißt. Und da sieht man dann auch im Hintergrund so den Kölner Hauptbahnhof in den 70er Jahren, super stylisch. Da kommt dann eben der Gejagte bald in Köln im Studio an. Und dann gibt es Szenen mit Interview mit der Person, die ihn verpfiffen hat. Die Mutter des Gejagten kommt ins Studio und darf mit dem Sohn telefonieren. Und am Ende kommt Bernhard Lotz tatsächlich im Studio an, muss dann als letzte Station noch durch eine schusssichere Glasröhre laufen, in dem aber große Löcher sind, wo die Auftragskiller dann nochmal die Chance haben, ihn umzulegen.
Ui.
Dabei wird er tatsächlich auch verwundet, landet dann auf dem Boden und bekommt das Geld überreicht. Das ist hier diese Szene.
Ich bin stolz auf Sie. Ulla, den großen Preis der GDK zu erreichen. 1 Million für Sie, mein lieber Lotz, lieber Bernhard. Alles Gute, mein Junge.
Ich hätte jetzt sogar gedacht, sie machen es so dramatisch, dass er stirbt mit der Million in der Hand.
Er ist schwer verwundet, bekommt dann die Million. Das ist dann auch das Ende des Films. Also ein sehr interessantes Projekt, sehr interessanter Film. Gibt es in voller Länge auf YouTube zu gucken. Und die Reaktionen darauf machen es halt wirklich so skurril. Und natürlich auch, wie erstaunlich aktuell dieser Film dann noch ist. Und wenn man weiß, welche tatsächlichen Entwicklungen das Fernsehen und die Medien in der Zukunft genommen haben und dass dieser Film da schon viel vorausgesagt hat von, finde ich schon erstaunlich. Obwohl das scheinbar den Machern gar nicht so eine Herzensangelegenheit war und gar nicht so vorgesehen war, wie der Drehbuchautor Wolfgang Menge hier in einem Interview Jahre später erzählt hat.
Also hat man erstmal gedacht, das ist ein erfolgreicher Film oder das ist irgendwas?
Das denkt man immer. Also ich meine,
was ist wichtiger? Ist das ein erfolgreicher Film oder das ist irgendwie eine gesellschaftliche Relevanz?
Nein, überhaupt nicht. Das ist gesellschaftliche Relevanz, erscheint 10 Jahre später. Erster Kredit kriege ich bei vielen Sachen, Smog oder. Das sind so Beispiele, bei denen man denkt, oh Gott, jetzt noch diesen Stoff zu machen. Und dann kommt man drauf und irgendwann nach Jahren danach erfährt man erst, dass es interessant war.
Ja, interessant, oder? Hat er erst Jahre später gecheckt, was für ein Coup er gelandet hat. Ja, jedenfalls ist der Film in die Fernsehgeschichte eingegangen. Es gab 2017 zum Jubiläum sogar eine Briefmarke mit dem Film. Insgesamt ist es einfach ein interessantes Projekt, was man sich gut mal angucken kann, wenn es einen verregneten Herbsttag gibt demnächst. An so einem schönen Samstag. Einfach mal YouTube anschmeißen, das Millionenspiel gucken. Kleine Empfehlung.
Da sind wir wieder beim Einkuscheln, da sind wir jetzt wieder beim Ende angekommen.
Richtig, richtig. Die Tabs sind geschlossen, die Füße sind eingekuschelt.
Wir haben auch schon ganz spät Offenlegung, wir müssen in die Haier.
Ja, Haier, Bubu machen.
Ja. Dann, wenn ihr zu Hause so was habt, was Spannendes rum.
Was wir mal angucken müssen auf YouTube.
Ja, dann schickt
uns doch
das.
Gerne ein paar Links rum, nämlich an Too Many Tabs @ndr.de oder an unsere Socials.
Du bist @MiguelR aus A.
Richtig.
Und ich @CaroWorps.
Da findet man uns, da könnt ihr uns DMs schreiben.
Genau, könnt ihr uns reinfolgen.
Schickt uns eure Rabbit Holes, dann arbeiten wir die auch durch und besprechen die vielleicht demnächst in einer unserer HörerInnen-Folgen. Gebt doch gerne auch mal eine Bewertung auf YouTube. Und nicht auf YouTube, auf hier. Ach, guck mal, ich habe schon wieder.
Spotify?
Ja, genau, Spotify.
Oder Apple? Auf Apple sind die garstig, auf Spotify lieb.
Die sind vielleicht auf hier Apple ehrlich und auf Spotify schleimig. Kann man auch
weiß
so sehen,
man,
ne? Ist Auslegungssache.
Ja.
Aber folgt uns gerne rein überall.
Abonnieren, 5 Sterne.
5 Sterne,
sowas
abonnieren,
alles, sowas
schickt
alles.
Uns Sachen, folgt uns. Wir posten ab und zu Begleitmaterial zu unseren Tabs nochmal in unseren Stories. Da bleiben wir connected, da bleiben wir zusammen, da sind wir vernetzt.
Alles klar. Ja, und hört euch den Song an.
Stimmt, der ist ja jetzt am Freitag um 0 Uhr.
Ja.
0 Uhr. Ich habe schon wieder einen Ohrwurm.
Ja, nicht sagen, nicht verraten.
Nee, ich will jetzt nicht. Ich will schon wieder anfangen nicht zu summen. Singen. Nein. Nein, ich kann nicht.
Auf.
Ich kann nicht. Okay. Also, bis dann. Tschüssi.
Tschüss.
Too Many Taps ist eine Produktion von THZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent THZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.